Deutschlandfunk Kultur Chormusik.
Johann Sebastian Bach schrieb nur wenige Trauermotetten. Doch in ihrer Kunstfertigkeit und ganz individuellen Ausgestaltung sind die 6 erhaltenen Werke jedes für sich einzigartig. Lange Zeit galten die Motetten als Auftragswerke für Begräbnisse honoriger Bürger. Meinolf Brüser stellt in seinem soeben erschienenen Buch »Wenn Bach trauert« eine neue Hypothese auf. Bach habe hier persönlich getrauert. In dieser Stunde hören Sie ein Gespräch mit dem Musiker und Musikwissenschaftler. Zur Chormusik begrüßt Sie Olga Hochweiß. Und wir hören zunächst den Anfang der doppelchörigen Bach-Motette »Singet dem Herrn« Bach-Werke-Verzeichnis 225, das 8-stimmige Paradestück für die Thomaner, in einer Aufnahme mit ihnen aus dem Jahr 1996, gemeinsam mit der Capella Thomana unter Leitung von Georg Christoph Biller. Im Studio begrüße ich nun herzlich Meinolf Brüser, Musiker, Musikwissenschaftler und Jurist. Letzteres wird in unserem Gespräch sicher auch eine Rolle spielen. Hallo, Herr Brüser.
Guten Tag, Frau Hochweiß.
Bachs Motetten waren Anlassmusiken, so viel steht fest, für den Anlass des Trauerns nämlich. Aber so sagen Sie in Ihrem Buch, wenn Bach trauert, Ihrer Dissertation, bei den 6 besprochenen Motetten handele es sich nicht um Auftragsmusiken honoriger Bürger, sondern um privat motivierte Traueranlässe Bachs. Wie kamen Sie denn ganz zu Beginn Ihrer Forschung zu dieser Grundthese?
Der Beginn dieses Buches und meiner Gedanken zu den Bachschen Motetten lag in einer Betrachtung der Motette »Singet dem Herrn«. Und in dem Zusammenhang habe ich den mittleren Satz von »Singet dem Herrn« betrachtet, zu dem Bach in der Autographenpartitur einen Zusatz eingetragen hat in die Noten. Und zwar hat er am Schluss des 2. Satzes geschrieben, »Der 2. Vers ist wie der 1. Nur, dass die Chöre umwechseln, nur, dass der 2. Chor singet die Aria und der 1. Chor singt den Chorale.« Und das habe ich mir im tatsächlichen Vollzug der Anweisung vorgestellt. Und in dem Zusammenhang kam mir dann der Gedanke, dass der Text der Aria, Gott nimm dich ferner unser an, selbstreferenziell sein könne, nämlich sich bezöge auf den 2. Chor. Da liegt es nahe, den Text Gott nimm dich ferner unser an, auch uns, der Sänger des 2. Chores, auf den Chor selbst zu beziehen. Also die Musik war gar nicht nach außen gerichtet, sondern sollte wie ein Gebet vollzogen werden. Und in dem Moment war mir eigentlich klar, dass die Motette mit großer Wahrscheinlichkeit aus einem Anlass geschrieben worden sei, der sich auf den Chor selbst bezieht oder beziehen ließe. Und so nahm ich an, dass wahrscheinlich ein Schüler verstorben sei.
Was war eigentlich bislang immer so die Erkenntnis, wofür diese Motette entstanden ist?
Also diese Motette ist das größte Rätsel für die Bach-Forschung gewesen bis dahin. Und es hat die wildesten Thesen gegeben. Und da gab es also alles Mögliche, also von einer Festtagsmusik, einer Geburtstagsmusik, einer Neujahrsmotette, auch Trauermotette wurde gedacht. Letztlich war aber keine dieser Überlegungen oder keine dieser Hypothesen in der Lage zu erklären, warum Bach den mittleren Satz praktisch wörtlich mit gewechselten Chören wiederholen ließ. Und all diese Thesen hatten zudem das Problem, die 2. große Besonderheit dieser Motette zu erklären. Und das ist der große Kontrast zwischen den Ecksätzen »Singet dem Herrn« und »Lobet den Herrn«, also 1. Teil, 3. Teil und dem 2. Teil, der ganz klar ein Trauersatz ist.
Also das, großes Jubilieren einerseits und dann große Trauer auf der anderen
Seite. Ja, das war ein großes Problem für die Bach-Forschung, aber man hat es tatsächlich nicht gelöst. Mit dem Anlass des Todes eines Schülers allerdings wird auch das plausibel, weil nämlich die Ecksätze selbstreferenziell auch sind, und zwar innerlich selbstreferenziell, weil sie referieren auf die Aufgabe des Chors und auch Bachs Selbstverständnis als Musiker.
Gut. Er war ja als Kantor oder Thomaner, als der Chordirigent vor dieser Gruppe junger Männer und Knaben, auch jemand, dem laut Satzung die väterliche Affektion nahegelegt wurde. Und tatsächlich gibt es ja im Falle dieses ersten Alumnus, den er quasi immatrikuliert hatte, 1723, von ihnen die These, dass er nach dem Tod dieses Thomaners eine Motette geschrieben hat.
Also die Motette Singet dem Herrn ist selbstreflexiv. Und in dem Zusammenhang habe ich dann ausgewertet, das Ergebnis eines großen Forschungsprojektes, was im Bach-Archiv durchgeführt worden ist, zu den Thomanern Johann Sebastian Bachs, die zu Bachs Kantoratszeit verstorben sind.
Das hat auch durchaus was Kriminologisches, finde ich, dass Sie diese Listen durchgeguckt haben.
Das hat auch tatsächlich was Kriminologisches. Ja. Ich habe also vom Bach-Archiv hier diese Ergebnisse bekommen und habe das also dann systematisch ausgewertet. Das war eine Liste von 460, ich schätze mal so um die 460 Namen. Und als Jurist weiß man, dass man alles bis zum Schluss lesen muss. Das heißt also, beim Lesen dieser Liste sank also meine Stimmung naturgemäß mit jedem Namen. Das ist klar, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man dann tatsächlich auf das trifft, was man eigentlich vermutet, ist natürlich mit jedem Namen geringer, und der drittletzte war es als Zornitz.
Wie sich ein Vater erbarmet über seine junge Kinderlein, so beginnt der erste Chor im Mittelsatz der Bach-Motette Singet dem Herrn. Der zweite Chor erwidert immer wieder die Worte Gott nimm dich ferner unser an. In der Wiederholung werden die Rollen getauscht. Die Thomaner haben gesungen unter Leitung von Georg Christoph Biller. Bis 2015 war er insgesamt 23 Jahre lang Thomaskantor zu Leipzig, nicht ganz so lang wie sein berühmter Vorgänger Johann Sebastian Bach, der das Amt 27 Jahre innehatte. Sie hören die Chormusik im Deutschlandfunk Kultur. Heute spreche ich mit Meinolf Brüser über sein Buch »Wenn Bach trauert – Die Motetten Johann Sebastian Bachs neu verstanden«. Meinolf Brüser hat Mitte der 90er Jahre mit Mitstudenten die Josquin-Kapella für alte Musik gegründet. Er ist Sänger, Organist, Dirigent und Musikwissenschaftler. Außerdem arbeitet er als Strafrichter in Brandenburg.
Ich habe an irgendeinem Morgen auf dem Weg zur Arbeit mir ein Buch zu den Bachschen Motetten mehr zufällig noch eingesteckt als Reiselektüre, ich muss immer Zug fahren. Und dann las ich also einen Beitrag zu Fürchte dich nicht. Und dort hieß es lapidar, dass beide Teile 77 Takte hätten, dieser Motette. Die Motette ist zweiteilig. Und in dem Moment kam mir der Gedanke, bei Singet dem Herrn konnte ich ziemlich gut zeigen, dass wir zwei gematische Verschlüsselungen des Namens Bach durch die 14 haben.
Also zahlenalphabetisch steht die 14 für den Nachnamen Bach. B ist die 2, A die 1 und so weiter.
C die 3, H ist 8. Ja, das ist eine sehr alte Tradition in der Musikgeschichte, kann man das nachvollziehen. Auf jeden Fall ein bisschen die Renaissance. Und ich las in diesem Buch, dass die Motette Fürchte dich nicht zwei gleich lange Teile habe von jeweils 77 Takten. Und okay, da muss man drauf kommen, darin dann in der Quersumme die 14 zu erkennen. Wobei die Gematrie an sich schon mit Quersummen arbeitet, wie wir gezeigt haben bei Bach, B-A-C-H. Das sind also 2, 1, 3, 8. Auch da wird mit Quersummen praktisch gearbeitet. Ja. Und die 77 war in dem Moment, war mir eigentlich klar, das ist eine völlige Besonderheit, dass eine Motette zwei ganz gleiche Teile hat. Das gibt es sonst nicht bei Bach, der meidet im Gegenteil das.
Aber wir merken hier schon, wir haben es mit einem Juristen zu tun. Und Sie sagen es ja auch in Ihrem Buch selbst, dass es da eine gewisse Parallelität gibt zur Jurisprudenz, indem Sie Indizien sammeln. Sie versuchen mit der These, mit der Grundthese, die wir vorhin besprochen hatten, Beweise zu sammeln dafür, dass diese Motetten bestimmte private Traueranlässe haben.
Also mir geht es nicht darum, eine These zu beweisen, also jedenfalls nicht vorrangig, sondern es geht mir darum, eine Frage zu beantworten, nämlich die Frage nach der Wahrheit der Hypothese. Ich glaube, das Buch wäre so nicht zustande gekommen, wenn ich nicht seit jetzt 22, 23 Jahren jede Woche an zwei Tagen Sachverhalte aufklären würde. Also ich habe meinem Text einen materialen Geschichtsbegriff zugrunde gelegt und damit verbunden sind eine Reihe von Besonderheiten, wie etwa der Aufbau über Hypothesen und eine Bewertung von Indizien, auch Indizienketten, Indizienringe.
Gut, lassen wir Sie uns das doch noch etwas anschaulicher am Beispiel machen. Wir hatten ja jetzt gerade begonnen, auch über Fürchte dich nicht zu sprechen und mit dieser doppelten 77-taktigen Musik. Da gibt es ja diverse Indizien oder auch Hypothesen erstmal, die Sie dazu führen zu sagen, diese Motette wurde geschrieben aus Trauer über den Tod der ersten Frau von Johann Sebastian Bach, die 1720 starb und bereits beerdigt war, als er von einer Reise zurückkam nach Köthen. Vielleicht machen wir das jetzt anschaulich durch die vielen Aspekte, die Sie zu dieser Schlussfolgerung führen. Und Sie sprechen ja, das finde ich ganz interessant, am Ende Ihres Buches wirklich in geradezu juristischer Lexik. Sie sagen mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit höchster Wahrscheinlichkeit, Sie stufen das ab bei den einzelnen Motetten, was wie genau, wie wahrscheinlich etwas ist. Aber lassen Sie uns die musikalischen Aspekte und Ihre geschichtliche Forschung zu dieser Motette noch mal genauer aufschlüsseln.
Was schon lange bekannt war bei Fürchte dich nicht, ist ein sehr auffälliges B-A-C-H im Bass des ersten Chores am Schluss der Motette. Von daher lag eigentlich schon nahe, dass diese Motette einen persönlichen Anlass gehabt hat.
Weil Bach das nicht so oft gemacht hat, das BACH-Motiv zu verwenden.
Er hat es nicht so häufig gemacht, das ist klar. Er hat es am Schluss der Kunst der Fuge gemacht, in der großen abbrechenden Fuge. Aber ansonsten hat man eigentlich nicht so viele Stellen gehabt, an denen man dachte, dass er es verwandt hätte. Bei Fürchte dich nicht ergaben sich eine ganze Reihe von wunderbaren Indizien, insbesondere ein chromatischer Abwärtsgang über vier Töne, beziehungsweise auch das doppelt in der Fuge von Fürchte dich nicht, also im zweiten Teil. Und das kann man lesen als zwei ineinander verschränkte BACHs. Kann man wunderschön auch hören. Ja.
Es ist ja auch nicht unwesentlich sicher, dass Maria Barbara die doppelte Bachin war, gewissermaßen. Sie war die Cousine zweiten Grades von Johann Sebastian Bach und zwar die Tochter von dem Komponisten Johann Michael Bach. Also sie war eine geborene Bach und dann auch eine verheiratete Bach. Das ließe sich sozusagen verbinden mit diesen beiden Motettenteilen zu jeweils 77 Takten.
Ja, also das fürchte ich nicht eine familiär bedingte Trauermotette war. Das habe ich am Schluss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt. Vor allem auch, dass es eine Vorläufermotette gleichen Textes von Johann Christoph Bach gibt.
Das sagt Meinolf Brüser, der uns hier eine Einführung gegeben hat in die Bach-Motette Bachwerkeverzeichnis 228 Fürchte dich nicht für zwei Chöre zu je vier Stimmen. In diese Motette hören wir gleich hinein. Danach sprechen wir genauer über die Texte in Bachs Motetten. Fürchte dich nicht, es singt der Chor der Johann Sebastian Bach Stiftung St. Gallen unter Leitung von Lutz Rudolph in einer Aufnahme von 2019. Wir haben noch gar nicht über die Texte gesprochen, die ja auch eine wesentliche Rolle spielen. Stichwort Thüringer Motetten, wo Choraltext und Bibelworte miteinander verschränkt werden und auch in der Verwendung von Bachs Motetten.
Das ist ein sehr interessantes Thema. Also in Thüringen gab es die Tradition von Doppeltextigkeit. Und zwar dergestalt, dass ein Bibeltext, also ein Spruchtext verwandt wird und zusätzlich ergänzt wurde, meist im Sopran liegend, ein Choral. Es ist überhaupt nicht betrachtet worden, wie ist eigentlich die Choralauswahl bedingt. Könnte die Choralauswahl uns einen Hinweis geben auf den Anlass, für den die Motette geschrieben worden ist? Man hat immer gesucht nach Zusammenhängen zwischen dem ausgesuchten Choral und dem Bibeltext. Natürlich kann man theologisch alles Mögliche in Beziehung bringen. Ja? Aber wie ich zeigen konnte, es gibt drei Motetten, bei denen die Choralauswahl ziemlich sicher durch den Anlass bedingt ist. In unterschiedlicher Weise. Und das betrifft eben auch die Motette Fürchte dich nicht. Und wenn man bedenkt, dass dort die beiden letzten Strophen, ich glaube, es ist die 12. und 13. Strophe eines Chorals, der jetzt überhaupt nicht als Trauermusik oder sowas bekannt wäre, der einen ganz anderen Zusammenhang hat, dann ist klar, dass da jemand gesucht hat nach einem Text, der eben nicht durch den Bibeltext bedingt ausgesucht wird, sondern durch den Anlass bedingt. Und wenn man sich den dann durchliest, diesen Text, und den assoziativ versteht, dann ist auch ziemlich klar, dass das durch den Anlass bedingt ist und auch jedenfalls einen Anlass nahelegt. Ich weiß nicht, ich kann ihn vielleicht mal kurz vorlesen. Da heißt es: Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Dann zweite Strophe: Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o mein Licht, aus dem Herzen lasse. Für einen Kirchenmusiker oder Pfarrer ist völlig klar, wenn er einen solchen Choral aussucht, ja, dass der dann auf den Anlass auch verstanden wird. Und das ist zum Beispiel ein klares Indiz für den Anlass einer Musik für Maria Barbara Bach.
Aber man fragt sich natürlich, warum wurde jahrhundertelang geglaubt, dass jetzt speziell diese Motette einer Leipziger Bürgerin gewidmet war, namens Susanna Sophia Winkler? Also warum haben Forscher vor Ihnen nicht auch diese assoziatives Verständnis gezeigt, wie Sie das gerade genannt haben, in der Auswahl etwa eines solchen Textes?
Das kann ich schwer beantworten. Es gibt im Grunde genommen eine Reihe von Aspekten, durch die das jedenfalls erschwert worden ist. Das eine ist ein musikwissenschaftliches Vorurteil. Das geht zurück auf einen Aufsatz von Richter im Jahre 1912 im Bach-Jahrbuch, der, wie sich zeigen ließ auch, praktisch ohne jede Grundlage hier diese Motetten diesen Anlässen zugesprochen hat, nämlich insbesondere Jesu meine Freude und dann fürchte dich nicht aus Anlass des Todes dieser Frau Winkler. Das ist das eine Problem, ja, dieses Vorurteil, was dann einfach immer weiter tradiert worden ist über 120 Jahre. Das andere ist das Verständnis tatsächlich der Motetten als Werke, die man als solche versteht.
Ja, die Motette war ja eigentlich schon sozusagen out of date, als Bach sie geschrieben hat. Es gab keine dienstliche Notwendigkeit. Er hat für den Gottesdienst Kantaten geschrieben. Also die Motette war gewissermaßen ein Privatvergnügen, weil sie eigentlich ihre Hochzeit ja in der Renaissance hatte.
Also tatsächlich sangen die Thomaner aus ganz alten Motettensammlungen das, was an Motetten im Gottesdienst gebraucht wurde. Es wurde da nichts Neues groß geschrieben. Die Motette war tatsächlich überholt. Ja, die Kantate war die große Gattung, in der Bach ja auch Meisterwerke ohne Ende geschrieben hat. Aber die Motetten zeigen eben auch, dass Bach sehr stark in der Tradition verwurzelt war. Es gab eine Tradition des Motettenschreibens im 17. Jahrhundert aus Anlass von Sterbefällen. Und in der Familie Bach gab es eine Tradition auch zum Schreiben von Motetten aus Anlass. Das war ja eine Musikerfamilie von Sterbefällen in der eigenen Familie. Und in dieser Tradition hat sich Bach bewegt. Das ist eine Tradition des 17. Jahrhunderts. Und natürlich sind diese Meisterwerke von Bach all dem, was vorher geschrieben worden ist im 17. Jahrhundert, völlig überlegen. Die übertreffen das an Kunstfertigkeit bei weitem. Ja, das sind absolute Höhepunkte der Gattungsgeschichte. Aber er bewegte sich in dieser Tradition, wie wir schon erwähnten, der thüringischen Motette und vor allem einer familiären Tradition. Und aus der heraus lässt sich dann auch eigentlich dann gut verstehen, warum er das für die Thomane auch schrieb.
Meinolf Brüser sagt das in der Chormusik im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Autor des gerade erschienenen Buchs »Wenn Bach trauert«, die Motetten Johann Sebastian Bachs neu verstanden. Zu Beginn der Stunde ging es ausführlich um »Singet dem Herrn«, jetzt die zweite Bach-Motette, die ebenfalls zu Ehren eines Thomaners nach dessen Tod entstanden ist. Nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wohl aber mit großer Wahrscheinlichkeit, wie Meinolf Brüser juristisch unterscheidet, entstand »Jesu, meine Freude« anlässlich des ersten Trauerfalls, den Bach als Thomaskantor unter den Thomanern erlebte, nämlich des Todes von Johann Gottfried Große im Oktober 1724. »Jesu, meine Freude« für fünfstimmigen gemischten Chor hören wir in einer Interpretation des Kalmus-Quintetts. Jetzt also zwei Beispiele. Das eine wirklich innerfamiliär, ganz unmittelbar. Es gibt auch noch eine zweite Motette, die Bach zugeschrieben wird, »Ich lasse dich nicht«, die wohl aus Anlass des Todes seiner neugeborenen Zwillinge entstanden ist. Wir haben länger gesprochen über den Tod seiner ersten Frau. Die zweite Gruppe haben wir jetzt zuletzt besprochen, also der Tod eines Thomaners. Auch dafür gibt es noch ein zweites Beispiel. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch über die dritte Kategorie, wenn man so möchte, sprechen, nämlich über eine Motette, die entstanden ist als Traueranlass des Todes des Rektors der Thomaner. Das ist eigentlich die einzige Motette, wo dieser Anlass auch verbürgt ist. Warum hat denn Bach jetzt privat getrauert über einen solchen Verlust?
Die Motette »Der Geist hilft unserer Schwachheit auf« ist aus verschiedenen Gründen etwas komplizierter, was die Besetzung von Bach, gewünschte Besetzung, betrifft, weil die Motette letztlich nicht in der Thomaskirche gesungen worden ist, sondern in der Universitätskirche. Denn Ernesti war auch Professor an der Uni in Leipzig. Und dass dort keine Gematrie drin ist, weist eher darauf hin, dass das eine Motette ist, die eben mehr in der offiziellen Funktion Bachs ihren Ursprung hatte. Es ist eigentlich undenkbar, dass der Thomaskantor keine Musik beiträgt, wenn eben solch eine Persönlichkeit, die für die Thomasschule mehr oder weniger stand, ja, zur Grabe getragen wird.
Aber anders ist es bei dem Tod des Konrektors.
Ja, das ist sehr schön und sehr, sehr interessant. Ich will vielleicht noch ergänzen, dass es in der Geschichte der Thomasschule eine ganze Reihe von Kompositionen für verstorbene Rektoren bzw. Thomaskantoren oder Thomasorganisten gibt. Also dass zum Kern des Selbstverständnisses der Thomasschule gehörte das Musizieren zu Gottesdiensten und insbesondere eben auch zu Traueranlässen. Das muss ich vorstellen, dass die Stadt Leipzig praktisch diese Thomasschule unter anderem deshalb unterhielt, weil praktisch zu fast jedem Traueranlass von etwas größerer Bedeutung Thomaner mitgingen. Da gibt es auch Zeichnungen, Gemälde. Das gehörte zur Kernaufgabe und war auch die Quelle der Finanzierung der Thomasschule. Und bei »Komm, Jesu, komm«, die Motette, die Sie jetzt noch ansprechen, und da ist es besonders spannend irgendwie, weil man ungefähr weiß, aus einer sehr, sehr interessanten Konstellation heraus, weiß man, wann diese Motette mit hoher Wahrscheinlichkeit entstanden ist. Jedenfalls ist bis jetzt tatsächlich niemand auf die Gedanken gekommen, dass diese Motette aus Anlass auch eines schulischen Trauerfalles geschrieben worden sein könne. Das ist auch bedingt durch das Vorurteil bürgerlicher Auftragsmusiken. Man hat eine Menge bürgerlicher Anlässe versucht auszumachen, 1731, 1732. Und tatsächlich gab es bislang nicht den Gedanken, dass die Motette Komm Jesu Komm für einen schulischen Anlass geschrieben worden sei. Dabei gibt es einen sehr starken Hinweis darauf, dass das so sei. Und zwar ist der Text der Motette Komm Jesu Komm geschrieben worden von einem Thomas Lehrer aus Anlass des Todes eines Thomas Rektors. Und er ist auch schon vertont worden, nämlich von Schelle. Und da hätte es nahegelegen, nicht nur nach bürgerlichen Anlässen zu suchen, sondern auch mal zu gucken, ob da denn jemand in der Thomasschule gestorben ist. Ein Rektor vielleicht, ja, ein Rektor ist tatsächlich nicht gestorben, aber es ist eben der Konrektor verstorben, Petzold ist verstorben zu der Zeit.
Mit dem ja Bach auch eine gewisse freundschaftliche Verbindung pflegte, kann man das so sagen?
Das ist auch ganz interessant. Also Petzold hat Bachs Schuldeputat praktisch vertreten seit 1723. Die beiden haben sich auch zusammengeschlossen in einer Beschwerde gegen die Reduzierung von Einkünften durch die neue Schulordnung. Und das Schöne bei der Motette ist dann tatsächlich, dass es eine wunderbare gematische Verschlüsselung sowohl des Namens Bach als auch des Namens Petzold gibt. Und das ist eine etwas komplexe Sache. Das hängt mit dem Aufbau der Motette Komm Jesu Komm zusammen. Ja, man kann sehr schön zeigen, wie Bach da praktisch vorgegangen ist, wie Bach auch die Taktanzahl konzipiert hat. Und beide Namen findet man da drin, sodass ich da sagen kann, das ist eine Motette aus Anlass des Todes von Petzold.
Ja, vielen Dank, Meinolf Drüser, für Ihren Besuch im Studio.
Vielen Dank Ihnen.
Und wir haben gesprochen über Ihr Buch, Wenn Bach trauert, die Motetten Johann Sebastian Bachs neu verstanden.
Vielen Dank.